Ja, Licht, wunderbar. Und schon ist es ruhig hier. Wollt ihr in den Weltraum fliegen?
Ja!
Wollt ihr was zu Rocket Science hören?
Ja!
Perfekt, seid ihr richtig hier. Wie regelmäßig auf der GPN seit mehreren Jahren werde ich einen Vortrag zum Thema Weltraum machen. Ich weiß gar nicht, wie viel das ist, vielleicht einer von euch mitgezählt, ich nicht mehr. Aber jedes Mal ein bisschen was anderes. Heute Raketenmotoren. Das ist Rocket Science im wahrsten Sinne des Wortes, ja, vollkommen richtig. Warum ich immer was zu Weltraum mache, ist, ich interessiere mich einfach dafür. Es ist nichts, das ich irgendwie beruflich mache, sondern ich habe einfach Spaß dran. Und was so ein bisschen vielleicht an meinem Hintergrund liegt, dass ich mal irgendwas mit Mechatronik gemacht habe und so. Heute mache ich noch ganz viel mit Amateurfunk und das hatten wir gerade eben gehabt, so ein bisschen oder auch schon ein paar Mal mehr hier auf dieser Veranstaltung. Da rede ich jetzt nicht drüber, sondern es geht um harte, reine Technik in diesem Fall. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wir hatten vor, ich glaube, das war im Oktober 2013, dieses Video. Das ging so im Netz rum. Viele haben es sicherlich gesehen, von so einer Rakete, die einfach mal startet. Ein bisschen so an Höhe gewinnt, ganz langsam und gemächlich und dann irgendwann mal so bei knapp 750 Metern stehen bleibt. Da tut sich jetzt wirklich nicht viel so mit der Rakete, aber irgendwann auf einmal geht die aus dem Bild raus, dann ist dieser Quadcopter, der daneben hängt, irgendwie kriegt sie nicht mehr ganz rein, aber die Rakete kommt auf einmal zurück. Ich dachte mir so, was ist das denn für eine abgefahrene Sache? So eine Rakete, die in der Luft stehen bleibt, okay, das können die theoretisch. Irgendwie mussten die auch auf dem Mond gelandet sein oder auf irgendwelchen anderen Planeten, aber die Erde ist doch eigentlich viel zu schwer dafür, die würden doch irgendwie runterknallen. Und dann so ein bisschen mal weiter gedacht, so, vielleicht haben die mal so einen Quadcopter, den man ja auch so im Bild gesehen hat, mit so einer Rakete zusammengebaut, dass sie mal irgendwie gerade stehen bleibt. Und dann plötzlich auf einmal genau wieder dort landet, wo sie gerade paar Sekunden vorher gestartet ist. Ich dachte nur, krass. Also das ist schon echt enorm, so eine Leistung halt hinzukriegen. Aber dann habe ich so ein paar Monate nicht aufgepasst und dann sah ich auf einmal so anderthalb Jahre später, im April, dieses herrliche Video, wie quasi so dieselbe Rakete auf einem 90 mal 50 Meter großen Schiffchen, so einer Landeplattform landet. Hat dich so ganz hingehauen, aber überhaupt mal das Ding zu treffen. Und das war von einem Start, von einem Raketenstart, der halt bis ins Weltall reinging. Das heißt, die haben diese Rakete dann auch wieder zurückgeschickt. Die war halt schon irgendwo so kurz vorm Orbit gewesen. Die haben sie wieder zurückgeschickt und wieder punktgenau, 90 mal 50 Meter. Das ist ungefähr die Größe von diesem Raum hier. Wieder darauf gelandet. Gut, dass sie umgekippt ist, hat eine andere Ursache. Die Rakete ist, weiß ich gar nicht, welche Höhe die hat, irgendwie, ist eine Falcon 9 Rakete von SpaceX, wie man gerade gesehen hat. Ich meine, die hätte irgendwas auch so von 30, 40 Meter Höhe in der Ecke rum. Meistens 2,5 Meter Durchmesser. Das Schiff übrigens hat einen schönen netten Namen, Just Read the Instructions. Falls ihr das vielleicht mal gesehen habt, so Bilder von oben, hat den einfachen Hintergrund, die sind nach den Culture Ships aus hier von Ian M. Banks benannt, aus The Players Game. Gibt bald noch ein Schwesterschiff, das heißt dann Of Course I Still Love You. Nur falls ihr das demnächst mal wieder seht, schöne Namen für die Schiffe. Okay, worüber erzähle ich heute? Erstmal, wie kommen wir von der Erde überhaupt in den Kosmos? Wie funktioniert so eine Rakete? Was sind Raketenmotoren? Wie funktionieren die? Und wo geht's noch hin in Zukunft? Erstmal von der Erde in den Kosmos. Das Bild ist von Apollo 6 müsste das sein. Die Trennung halt der Raketenstufen. Also das ist eine Saturn 5 Rakete im Hintergrund. Eines der berühmtesten Bilder halt, die damals gemacht wurden, auch halt schon Farbbilder, wie so eine Rakete in den Weltraum halt einfach reinfliegt. Aber grundsätzlich in den Weltall zu gelangen, ist ein alter Menschheitstraum. Wer von euch hat Jules Verne gelesen? Von der Erde zum Mond aus dem Jahre 1873. Da wird drin, sind ja doch schon einige, Wahnsinn. Gute Bildung hier. Da wird drin beschrieben, wie halt zum Mond gelangt wird, in einer, naja, wie es so der Zeit halt üblich war, 1870er Jahre, wir nehmen einfach mal ein Geschoss. Das heißt, unsere Kapsel ist letzten Endes so, naja, sieht aus wie so eine Gewehrkugel, setzen uns da rein und werden über so ein Katapult mit 270 Meter Länge Richtung Mond geschossen. Könnte rein theoretisch auch funktionieren. Man hat es ausgerechnet, um halt die entsprechende Geschwindigkeit draufzukriegen, bräuchte man ein Katapult von 300 Kilometern Länge. Dann haben wir wieder so ein bisschen Probleme mit dem Erdradius und so. Aber von der Idee her gar nicht mal schlecht, überhaupt mal irgendwie was durch die Gegend zu schubsen. Das wäre im Grunde halt so eine ballistische Flugbahn. Wir kennen das alle, Schulsport, ne, so Bälle durch die Gegend werfen. Das heißt, ich habe dann halt irgendwie, naja, so einen Körper und der knallt halt irgendwie wieder in Richtung Oberfläche von dem größeren, massereicheren Objekt zurück. Wenn mein Ball schwer genug wäre, also schwerer als die Erde, dann würde die Erde an den Ball kleben, das ginge auch. Aber in diesem Fall ist halt so, dass mein Ball halt irgendwie auf die Erde drauf knallt. Was ich halt erreichen möchte, ist eigentlich, ich möchte eine Geschwindigkeit haben, die schnell genug ist, um die Erde drumherum zu kreisen eigentlich. Also erhöhe ich die Geschwindigkeit. Naja, da haben wir doch das Gravitationsgesetz, was da halt auch irgendwie als Grundlage dient. Hat Newton irgendwann mal aufgestellt. Die Kraft halt, die darauf wirkt, ist halt die Gravitationskonstante, ist Naturkonstante, das große G da vorne, mal die Masse von dem einen Objekt, die Masse von dem zweiten Objekt, geteilt durch den Radius von Mittelpunkt zu dem Objekt zum Quadrat. Total simpel, Newton, kennen wir alle, hatten wir irgendwie Schule, müsste das siebte Klasse gewesen sein oder so. Egal, ich erhöhe die Geschwindigkeit, trotzdem, ich komme zwar ein bisschen weiter, kennen wir auch wieder vom Schulsport, einfach schneller werfen, trotzdem war ich immer Letzter. Und das Objekt knallt halt irgendwo später wieder runter. Wir haben dort noch eine weitere Kraft, die wirkt. Das ist die sogenannte Zentripetalkraft. Das ist die Kraft, die auf diesen roten Körper wirkt. Und diese Zentripetalkraft soll im Grunde genauso groß sein wie die Kraft, die wir gerade vorher hatten, die Gravitationskraft. Das können wir also gleichsetzen. Das heißt, ich habe jetzt hier wieder unsere zwei Masseobjekte. Ich habe den Radius, ich habe die Geschwindigkeit, die ich haben möchte. Kann ich einfach so, ne, die zweite Formel, die ich da oben stehen habe, das ist die Formel für die Zentripetalkraft hier, die dort oben steht, lässt sich auch einfach ausrechnen, kann ich zur Gravitationskraft gleichsetzen, stelle das mal ein bisschen um und schon kriege ich die, das kriegt ihr noch hin, ne? Das Formel umstellen so auch um diese Uhrzeit, ist doch simpel. Die Geschwindigkeit, die ich brauche, um dieses größere, massereichere Objekt drumherum zu schwirren, ohne drauf zu knallen, wäre halt die Gravitationskonstante mal die Masse, eigentlich die Masse beider Objekte zusammen, aber nehmt einfach mal die Erde, nehmt mal so ein Raumschiff, addiert die und ich weiß nicht, ob auf der vielten Nachkommastelle ihr da irgendwie da mal doch ein Ergebnis oder eine Änderung seht. Nehmen wir einfach mal nur die Masse von dem Objekt M1 da rein, also zum Beispiel Erde, und das Ganze durch den Radius geteilt. Dann würde sich einfach mal mein Objekt auch schön kreisförmig drumherum bewegen. Diese Kreisbahngeschwindigkeit wird auch erste kosmische Geschwindigkeit genannt. Wenn ich die Kreisbahngeschwindigkeit erhöhe, fliegt mir mein Objekt nicht direkt weg, sondern es geht in eine Ellipsenbahn über. Geht dann halt einfach ein bisschen weiter rum, wird dann eiert ein bisschen mehr. Die Geschwindigkeiten sind jetzt nicht akkurat, also sie müssten eigentlich so ein bisschen langsamer, schneller sein an entsprechenden Stellen der Ellipse. Und wenn ich die Geschwindigkeit noch weiter erhöhe, gibt es irgendwann einen Punkt, wo auch mein Objekt sagt, ich fliege weg. Das ist dann nicht mehr zum dass es nicht mehr in dem Massebereich von meinem Größenobjekt drin ist. Lässt sich auch ausrechnen. Im Grunde kommt, also das ist dann die Kreisbahngeschwindigkeit, hatten wir ja gerade eben schon mal gehabt hier, ne? Kreisbahngeschwindigkeit. Und die Fluchtgeschwindigkeit lässt sich letzten Endes so ein bisschen über die kinetische Energie von 1/2 mv² da noch irgendwie mit reinschmeißen, kommen wir irgendwie auf den Faktor Wurzel 2. Das heißt 1,41 mal, grob gerechnet, ich bin Ingenieur, wir haben nicht mehr zwei Nachkommastellen, Grob gerechnet halt einfach Wurzel 2 mal der Kreiswahngeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, die ich brauche, um aus diesem Erdanziehungsbereich rauszukommen. Das nennt man auch zweite kosmische Geschwindigkeit, die Fluchtgeschwindigkeit, um wegzukommen. Naja, wo es eine zweite kosmische Geschwindigkeit und eine erste kosmische Geschwindigkeit gibt, muss es natürlich auch eine weitere geben. Das ist die Geschwindigkeit, um zum Beispiel in diesem Fall Erde, das Blaue, dieses gelbe Ding, das kennen wir auch, tagsüber sehen wir es öfters mal, Evil Daystar, um da halt wegzukommen. Also wenn ich das Sonnensystem verlassen möchte, kann ich das aber wieder genauso berechnen. Ich muss aber in diesem Fall aufpassen, dass ich als Masse nicht die Erdmasse eintrage, sondern die Sonnenmasse. Theoretisch also auch wieder die Sonnenmasse plus die Erdmasse, aber wieder verhältnismäßig klein. Kann ich genauso ausrechnen und dann würde ich halt ja die Geschwindigkeit haben, mit der ich außerhalb der Erdanziehungskraft komme, aber dann im Sonnensystem halt lande. Es gibt auch noch eine vierte kosmische Geschwindigkeit, das ist die Geschwindigkeit, die ich brauche, um unsere Milchstraße zu verlassen, wie wir gerade gehört haben, zum Beispiel zur Andromeda-Galaxie zu gelangen. Aber ich glaube, die hat bisher noch kein Objekt erreicht. Ein paar Beispiele, wie groß die Geschwindigkeiten sind. Um die Kreisbahngeschwindigkeit der Erde zu erreichen, brauchen wir 7,91 Kilometer pro Sekunde. Ist ein bisschen schneller, als ihr irgendwie mit dem Fahrrad oder mit dem Auto fahren könnt, also ein bisschen. Die Fluchtgeschwindigkeit von der Erde sind 11,2 Kilometer pro Sekunde. Jetzt wird man meinen können, um zum Mond zu gelangen, muss ich schneller als 11,2 Kilometer pro Sekunde zu sein. Stimmt nicht ganz. Mond hängt ja auch noch in der Umlaufbahn der Erde drin. Das heißt, ich brauche nur so ein bisschen drunter zu bleiben. War auch so ein Glück bei dieser Apollo 13 Mission. Vielleicht habt ihr alle den Film gesehen oder mal was drüber gehört, ne? Die den Mond nie erreicht haben, aber dafür einmal drumherum geschwollen sind. Die hatten halt auch so eine Flugbahn, dass sie weiterhin im Erdanziehungsbereich der Erde drin waren, quasi einmal um den Mond rumgeflogen sind und noch wieder zur Erde zurückkamen. Das war deren Glück einfach zu dem Zeitpunkt. Sonst wären sie auch irgendwo, weiter weg gewesen. Die Fluggeschwindigkeit des Mondes sind 2,3 Kilometer pro Sekunde. Aber wenn ich vom Mond weggeflogen bin, also das ist halt die Geschwindigkeit, die ich brauche, um halt von der Mondoberfläche wieder wegzukommen, lande ich dann halt aber dummerweise in der Erdanziehung oder im Bereich der Erdanziehung wieder drin. Vom Mars wegzukommen, brauche ich 5 Kilometer pro Sekunde. Vom Jupiter sind ein bisschen mehr. Gut, da kann ich eh nicht drauf landen, auf diesen Gasgiganten. Aber das sind halt 59,6 Kilometer pro Sekunde. Und um das Sonnensystem zu verlassen, sind 617,3 Kilometer pro Sekunde. Das hat hier der kleine Kollege Voyager durchaus schon geschafft. Fliegt jetzt irgendwo so Richtung Ortsche Wolke. Auf Nimmerwiedersehen. Aber vielleicht hören wir nochmal was davon. Das sind so die Grundlagen erstmal. Ich weiß, ist Theorie, ist alles ein bisschen irgendwie dröge. Deshalb gehen wir ein bisschen zu Rocket Science über. Raketenprinzip. Wer von euch denken weiß, wie eine Rakete funktioniert? Hand hoch. Okay, ich gehe. Ist ja doch schon die Hälfte. Bitte? Vielleicht liegt ihr alle falsch. Wer weiß. Okay. Habt ihr schon mal von diesem Lex Tertia gehört? Isaac Newton? Oh, rätselnde Gesichter. Wer alles noch Latein hat, versucht das zu verstehen. Nein. Okay. Deutsche Übersetzung davon. Kräfte treten immer paarweise auf. Übt ein Körper A, wie wir gerade schon gesehen hatten, auf einen anderen Körper B eine Kraft aus, die Axio, so wirkt eine gleich große, aber entgegengerichtete Kraft von Körper B auf Körper A, Reaxio. Das sind so zwei Massen stoßen sich ab und so weiter. Ich habe letztens sehr kurz Zusammenfassung von diesem dritten jutischen Gesetz gesehen, wie auch immer, hier im Film Interstellar. Vielleicht habt ihr das auch mitgekriegt. Der kleine Roboter Tars oder diese künstliche Intelligenz, die hier drin war, sagte einfach nur, Newton's Third Law. The only way humans have ever figured out of getting somewhere is to leave something behind. Ich muss also irgendwas hinten rausstoßen, um irgendwo hinzukommen. Und das ist das grundsätzliche Prinzip auch von so einer Rakete. Ich habe eine Schubkraft. Also ich habe hier unsere Fairy Dust, die kennen wir ja alle. Wenn die einen Motor drin hätte, was ja dummerweise beim Bau und dieser Rakete vergessen wurde, ihr kennt sie ja, wenn sie auf dem Camp oder auf dem Kongress rumsteht, ihr standet schon mal alle drunter, habt bestimmt schon mal hochgeguckt, ist ja nichts drin. Der Motor wurde einfach mal vergessen. Aber wenn sie einen Motor hätte und dieser Motor auch laufen würde, würde sie hinten so heißes Gas raussprühen, Stützmasse. Dadurch entsteht ein Rückstoß. Man kann es auch wieder physikalisch beschreiben. Es entsteht ein Rückstoß. Dieses heiße Gas hat eine bestimmte Geschwindigkeit. Interessanterweise haben wir noch mehr Spaß dabei. Nämlich meine Rakete, die Fairy Dust, hat ja so Treibstoff drin geladen. Dieser Treibstoff weniger. Dadurch kriegt sie auch weniger Gewicht. Das brauchen wir nachher nochmal, weil das im Hinterkopf. Und je weniger Gewicht drin ist und auch je mehr Gas rausgestoßen wird, umso mehr Geschwindigkeit kriege ich vorne raus. Delta V, wer spielt von euch Kerbal Space Program? Okay, das ist ungefähr ein Drittel. Ihr habt es sicherlich schon mal irgendwo überall mitgekriegt, so dieses Delta V, was man immer braucht, um halt von einem Punkt zum anderen zu bekommen. Das ist auch genau dieses Delta V, was hier gerade so theoretisch vorne dran steht. Der Vorteil von einer Rakete ist gegenüber einem Düsentriebwerk, ich transportiere meinen eigenen Treibstoff mit. Ein Düsentriebwerk funktioniert nur in Atmosphäre, wo Luft ist, denn Luft ist quasi das Verbrennungszeugs da drin, kann also nicht im Vakuum im Weltall betrieben werden. Auch bei so einer Rakete muss am Anfang, also wenn so beim Starten, muss halt der Schub größer sein als das Startgewicht. Ihr kennt ja auch die Bilder, wenn so Raketen starten, sieht so aus, als wenn die einfach hinten draufstehen würden. Die stehen nicht auf ihrem Heck drauf, sondern die starten quasi direkt hoch, weil der Schub einfach groß genug ist. Wie so ein Ding funktioniert, hatten wir mal vor, ich glaube, 3 Jahren GPN-12 ausprobiert. Da gab es dann hier auch mal so kleine Versuche draus mit einer netten kleinen Wasserrakete. Man nehme einen Luftballon, klebe irgendwie eine Apollo-Fähre unten drunter aus Pappmaché und das Ding fliegt irgendwie vorwärts und auch schneller. Wie gedacht, danke für die Ingenieure und Statisten, die dort mitgeholfen haben. Okay. Das Ganze lässt sich mathematisch beschreiben in der sogenannten Raketengrundgleichung. Die Raketengrundgleichung hat im Grunde drei, man muss Väter sagen. Also drei Personen, die fast im gleichen Zeitraum Formeln aufgestellt haben, um zu sagen, wie funktioniert so eine Rakete. Es war zum einen 1903 Konstantin Tsiolkovsky, hat selber gelebt von, wie sehen wir es da, 1857 bis 1935, sowjetischer Mathematiker, Physiker. Und er hat noch ein paar mehr Sachen auch beschrieben. Nicht nur die Raketengleichung, sondern auch, wie funktioniert so ein Flüssigkeitsraketentriebwerk? Wie kann ich eine Brennkammer kühlen? Wie kann ich so eine Rakete steuern über Strahlruder und Kreisel? Wie so eine, was ist das Prinzip einer Mehrstufenrakete? Kommen wir gleich nochmal drauf. Erzähle ich gleich noch mehr dazu. Und hat auch ein bisschen was dazu erzählt, wie Raumstationen betrieben werden können. Leider sind diese Informationen kaum in irgendwelche anderen Länder reingeraten. Dementsprechend gibt es halt mehrere Personen, die das Gleiche nochmal entdeckt haben. Dazu gehört unter anderem dann auch der Hermann Oberth, ist in Siebenbürgen 1894 geboren, 1989 verstorben, ist also sehr alt geworden, hat später aber die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen, da er auch am Aggregat 4, beziehungsweise besser bekannt als dem Vergeltungswaffen-2-Programm mitgewirkt hat in Peenemünde. Und er war auch Lehrer von Werner von Braun. Er hat selber ein paar wegweisende Thesen in seinen Büchern Die Rakete zu Planetenträumen 1923 zusammengeschrieben, wo er halt wirklich auch so ein paar Theoreme aufgeschrieben hatte, dass Raumfahrt funktionieren kann und wir auf jeden Fall die Erde verlassen können. Und das ist auch noch zu seinen Lebzeiten alles umgesetzt worden. Er hat auch nochmal Mehrstufenraketen beschrieben, Feststoffraketen. Und auch das Ionentriebwerk schon entwickelt. Einzige Problem mit dem Typen, der ist auch nach dem Zweiten Weltkrieg Nazi geblieben, hat die NPD mitgegründet oder beziehungsweise war Mitglied dabei in den 60er Jahren, als sie neu gegründet war, hat später noch zu Nazi-Organisationen Spenden reingegeben und das Bundesverdienstkreuz trotzdem erhalten. Also, wie man hier auf dem Bild sieht. Naja, einmal Nazi, immer Nazi, leider. Und es gibt als dritten noch Robert Goddard, amerikanischer Physiker, hat kurz später, noch im Jahr 1918, die Raketengleichung aufgestellt. Er hat vorher auch mit Raketen rumexperimentiert, unter anderem mit Feststoffraketen und daraus auch dann die Bazooka entwickelt. Die ist dementsprechend erst ja nach 1918 entstanden und nicht im Ersten Weltkrieg eingesetzt worden. Er hat aber auch sehr viel zu Flüssigkeitsraketen gebaut oder auch entwickelt, hat den Triebwerksprüfstand aufgestellt, hat auch vor allen Dingen im Jahr 1930 bis 1935 sehr viel gearbeitet, hat auch beschrieben, dass Raketentriebwerke im Vakuum funktionieren können und müssen, so die theoretischen Grundlagen dafür. Beschrieben, wie so eine Kreiselstabilisierung funktioniert, was ja auch später im Zweiten Weltkrieg mit der V2 dann auch verwendet wurde. Und er hat das erste Objekt gebaut, was die Schallmauer durchbrochen hat. Okay, viel zur Raketengrundgleichung erzählt, wer sie entwickelt hat, da ist sie. Ist eigentlich relativ simpel. Also mit der Raketengrundgleichung, hier in diesem Fall habe ich die Formel aufgeschrieben, über die Geschwindigkeit, die erreicht wird bei Brennschluss der Rakete. Das heißt, ich starte ein Triebwerk, verbrauche den ganzen Treibstoff da drin. Und wenn die Rakete ausgeht, kriege ich diese Geschwindigkeit drauf. Relativ simpel. Ich habe einmal die Ausströmgeschwindigkeit, multipliziere mich mit dem Logarithmus über die Startmasse im Verhältnis zur Masse bei Brennschluss. Wir erinnern uns vorhin. Unsere kleine Fairy Dust schmeißt hinten Zeugs raus, wird dadurch leichter. Das fließt in die Formel mit ein. Minus der Fallbeschleunigung mal die Brennzeit. Wenn ich die Geschwindigkeit habe, ist ja relativ simpel daraus über Integration und über Ableitung die Beschleunigung zu berechnen und die Höhe, also die zurückgelegte Strecke zu berechnen. Die haben wir nochmal draußen vorgelassen, die Reibung. Das ist jetzt der theoretische Ansatz. Natürlich kommen noch solche Faktoren wie Luftreibung dazu, vielleicht auch sogar noch ein bisschen Abdrift oder sonst wie auch immer. Eventuell nicht effektiver Funktion dieser Rakete. Vielleicht verliere ich auch auf anderen Zwecken irgendwie noch Masse oder sonst wie auch immer. Rein theoretisch, ganz grundsätzlich, damit ihr es einfach nur versteht, wie das so ungefähr funktioniert. Ganz genau, und wenn ihr Raketen nachbauen wollt, zu einem anderen Zeitpunkt am besten. Nehmen wir mal das Beispiel von einer ersten Stufe der Saturn V-Rakete, diese großen Dinger, die zum Mond geflogen sind. Die haben eine Ausströmgeschwindigkeit von 2,22 mal 10 hoch 3 Meter pro Sekunde. Die haben eine Startmasse, also das komplette Ding von oben bis unten durch, von 2,95 mal 10 hoch 6 Kilogramm. Und eine Leermasse nach der ersten Stufe, man muss ja berechnen, es wird ja nur die erste Stufe abgeworfen. Das heißt, ich habe ja noch die zweite, dritte Stufe, die Mondlandefähre und alles oben drüber, hat die immer noch 1,0 mal 10 hoch 6 Kilogramm. Mal Erdgravitation 9,1 Meter pro Sekunde Quadrat, mal 130 Sekunden Brenndauer. Nach 130 Sekunden ist die erste Stufe leer gepumpt. Kommen wir auf eine Geschwindigkeit von 1126 Meter pro Sekunde, 1,12 Kilometer pro Sekunde. Wie ihr merkt, das ist noch nicht die Geschwindigkeit, die ich brauche, um Fluchtgeschwindigkeit oder überhaupt Kreisbahngeschwindigkeit hinzukriegen. 7,91 Kilometer pro Sekunde ist mehr als diese 1100. Das heißt, ich muss tatsächlich noch eine zweite und dritte Stufe zünden, um halt überhaupt mal in Orbit zu fliegen. Aber nach diesen 130 Sekunden hat die Saturn V schon 45,6 Kilometer an Höhe gewonnen. Lässt sich darüber auch dann einfach mal ausrechnen. Wie das Ding funktioniert, sind die sogenannten Verbrennungskraftmaschinen. Hört sich komisch an. Manchmal sind deutsche Worte einfach interessanter und toller. Irgendwie Verbrennungskraftmaschinen. Mystisch. darunter fallen die Dinger, die halt irgendwie Treibstoff verbrennen. Das sind die Flüssigkeitsraketen und Feststoffraketen. Gehen wir mal ein bisschen genauer darauf ein, was sind so die Science-Ziele von diesen Raketen? Ich möchte eine hohe Ausströmgeschwindigkeit haben, ne, damit es in die Raketengleichung reinpasst. Vorne der erste Faktor, hohe Ausströmgeschwindigkeit, möchte ich richtig hoch haben. Ich möchte eine effiziente Brenndauer haben, also durchaus eine gute Brenndauer, sollte nicht so lang sein, wird ja wieder subtrahiert, aber es möchte halt in dieser kurzen Zeit einfach viel erreichen und grundsätzlich ein geringes Eigengewicht. Das heißt, dass das in der Formel auch wieder optimal für mich rüberkommt. Das ist übrigens so eine Antares-Rakete mit einem Cygnus Cargo Spaceship. Das ist dann zur ISS geflogen im September 2013 war das, genau. Die sehen wir gleich nochmal, die habe ich nochmal drin. Gibt noch mehr Spaß mit dem Ding. Was ist eine Rakete? Wir nehmen dort so einen Kessel. Ist aber kein Kessel. Kessel sind nur bei Dampfmaschinen da. Das ist eine Brennkammer. In diese Brennkammer schubsen wir einmal Wasserstoff rein. Das ist das Rote da oben. Da. Und Sauerstoff als sogenannter Oxidator. Und das fackeln wir einfach mal ab, die Runde. Geile Effekte. Wenn ich das abbrenne, entsteht sowas wie Wasserdampf. Ne? So Sauerstoff, Wasserstoff, die kombinieren sich. Chemiker können das besser erklären. Und dieser Wasserdampf, der da drin ist, dieser Wasserdruck oder beziehungsweise das Wasser, was unter Druck da drin steht, möchte irgendwo hin. Dementsprechend mache ich an einer Stelle ein kleines Loch rein, nämlich da, wo ich nicht hin möchte. Und die ganze Chose, die da drin verbrennt, der ganze Wasserdampf, der geht halt hinten raus. Im Grunde ist das etwas, also was chemische Reaktion halt irgendwie macht. Sollte man nicht so viel mit rumspielen, könnte ja auch Knallgas und so ein Zeugs dabei sein. Aber ich habe ja hier im Grunde flüssige Stoffe, keine gasförmigen Stoffe, die ich auch kontrolliert abbrennen lasse. Was man so mit gasförmigen Stoffen machen kann, da bin ich in meinen Recherchen dann auf lustige Sachen im Entropia-Wiki gekommen. Dort gibt es so einen Eintrag aus dem Jahre 2005 von den laut Historia von Blue Loop und Kupe. Ich schaue jetzt nicht Kupe an. eine kleine Zusammenfassung über eine Wasserstoffrakete, wie man aus einfachen, im Haushalt zur Verfügung stehenden Mitteln Raketen bauen kann, die sich fortbewegen. Eine weitere Linkliste erklärt auch, wie das wirklich funktioniert. Macht es lieber nicht. Wenn euch eure Hände lieb sind, bitte nicht. Geht in die Raumfahrt. Macht irgendwas, studiert was mit Raumfahrt oder so, macht einen Job oder so, baut dort Raketen, aber ist gefährlich. Gut, Wasserstoff hat man jetzt gerade, Sauerstoff hat man gerade. Was kann ich noch als Treibstoffe für eine Rakete verwenden? Da ist auch ziemlich viel in den letzten Jahren entwickelt worden. Im Grunde haben wir drei verschiedene Arten von Treibstoffen. Wir haben die sogenannten Monagole. Das sind Treibstoffe, die halt in einem Tank drin sind. Man kann generell sagen, Monagole, Diagole, Triagole. Ihr seht da so eine Zusammenfassung oder so ein Muster. Je nachdem, welcher Gruppe der Treibstoff angehört, so viele Tanks brauche ich in meiner Rakete drin. Monagole gehören Hydrazin und Wasserstoffperoxid dazu. Das ist auch das Zeug, das ihr in die Haare reinschmeißt, damit die irgendwie hinterbunt werden können. Kann ich aber auch genauso gut abfackeln. Und krieg hinterher dann halt ja ein Schubmittel raus. Also hier mein Zeug, was ich hinten rauswerfe, um halt nach vorne zu kommen. Drittes Newtonsches Gesetz. Nachteil bei den Monagolen ist, sie haben einen relativ geringen Impuls. Das heißt, ich kann nicht wirklich viel damit machen, werden aber ganz gerne mal verwendet für so kleine Steuertriebwerke und so. Diagole ist eigentlich so das Zeug, womit die meisten der großen Raketen mittlerweile betankt sind, im Grunde alle, haben recht hohen Impuls. Und da habe ich halt auch ganz gerne die Kombination aus Sauerstoff und Wasserstoff. Dann später sagt man so, Wasserstoff ist nicht so toll. Das hat man schon mal in so Zeppelin drin gehabt. Das hat auch nicht so performt an manchen Stellen. Wir nehmen lieber etwas, was ein bisschen ungefährlicher ist. Dann wurde der sogenannte RP-1, Rocket Propellant One, entwickelt. ist im Grunde Kerosin mit ein bisschen anderen Eigenschaften, was ein bisschen andere Brenneigenschaften hat im Grunde. Oder was auch mittlerweile gerne genommen wird, ist Sauerstoffdifluorid und Methan. Bitte? Okay. Das hat einen recht hohen, Schub oder beziehungsweise Impuls, was halt herauskommt. Deshalb wird es recht gerne verwendet. Ja, bitte, eine Frage? Nee, alles flüssige Stoffe sind das dann. Die sind alle in flüssiger Form hier im flüssigen Aggregatzustand drin gespeichert. Ich muss die Frage wiederholen. Die Frage war, ob es auch nur flüssige Stoffe sind oder auch gasförmige Stoffe. Also die sind immer in flüssigen Stoffen gespeichert, flüssigen Aggregatzustand. Deshalb sieht man auch hier bei dieser Ariane-Rakete, dass die, während sie auf diesem Transportfahrzeug hier unten drauf sitzt, betankt wird oben drüber. Was vor allen Dingen bei Wasserstoff der Fall ist, Wasserstoff ist halt auch ein recht flüchtiger Stoff, da ich das ja so das kleinste Element ist, was wir haben, kann es halt auch mal sehr schnell abhauen. Das heißt, die werden wirklich so kurz vor dem Start erst vollgetankt und dementsprechend passiert das wirklich so bei dem Transport halt rüber auf die Startplattform erst. Sind halt nochmal Zusatzstoffe, die mit reingepustet werden, um den spezifischen Impuls zu erhöhen. Wenn ich Wasserstoff und Sauerstoff nehme und dort nochmal zum Beispiel, Lithium mit reinknalle, komme ich statt von 3830 Newtonsekunde durch Kilogramm auf 4500, was so eine Erhöhung um 17% ist. Das Zeug ist komplett alles erforscht, ist aber bisher noch in keiner Rakete zum Einsatz gekommen, weil du halt drei Tanks mitführen musst, entsprechend die Leitungen aufbauen musst. Das Ganze wird komplexer. Hat bisher noch keiner Bock drauf gehabt, das mal irgendwie umzusetzen. Aber ist noch mal so eine Möglichkeit, um die Zukunft ein bisschen auszugestalten. Eine Frage hier vorne. Wie gesagt, also technisch ist es erprobt. Entschuldigung. Danke, dass ich daran erinnere, dass ich die Frage wiederholen muss. Ist schon spät. Die Frage war, ob das auch in technischen Modellen schon mal erprobt wurde. Ja, wurde in technischen Modellen erprobt, vor allen Dingen auch auf Teststrecken. Also hier so feststehende Rakete und dann einfach mal zünden, reinwerfen und gucken, was da rauskommt, messen. Aber es ist noch nicht im Einsatz gekommen, um damit in Orbit zu fliegen. Sekunde. Erst da drüben die Frage.
Sind das dann ultraförmige Stoffe oder bei Aluminiumflüssigkeit drin, da kommt mir irgendetwas warm
vor? Die Frage, ob es pulverförmige Stoffe sind, ja, sind es dann. Es war dieselbe Frage. Okay, wunderbar. So, wie funktioniert das mit dem Verbrennen? Wir haben eine Brennkammer. Die sieht nicht immer so aus. Das ist in diesem Fall eine Aggregat 4, die irgendwo wahrscheinlich in Peenemünde gefunden wurde und die so ihren Test nicht ganz bestanden hat. Aber letzten Endes sieht die innen drin halt relativ simpel aus. Das ist auch nochmal das Ding, wie es theoretisch funktionsfähig. Das ist die Brennkammer hier oben. Dieser Raum hier. Mehr ist das auch nicht. Wenn man jetzt mal das Triebwerk hier nimmt, links, das ist Triebwerk von der RD-107. Das ist das, was an der Soyuz-Rakete dranhängt oder auch in der Vostok-Rakete. Das ist die Brennkammer. Das ist dieser Bereich, wo halt die flüssigen Stoffe reingeführt werden und dann abgefackelt werden. Oben an der Brennkammer habe ich, da sieht man es nochmal besser, diese kleinen Dinger, das sind die Einspritzköpfe. Die werden verwendet, um die Stoffe hier feiner zu machen, sodass sie halt eine größere Oberfläche haben und besser verbrannt werden können. Die müssen schon ein bisschen was durchsetzen, das sind mehrere hundert Liter pro Sekunde, die da durchgehen. Dementsprechend haben die halt auch, eine gute Ausarbeitung. Also das heißt, so an den Einspritzköpfen, die entwickelt wurden, da wurde auch ziemlich viel dran entwickelt, damit die halt effektiv arbeiten. In so einer Brennkammer sind in der Regel über 100 Bar Druck drin. Vergleich, ein Auto hat so 5 Bar, wenn es ein Benziner ist, ein Dieselwagen hat so 30 Bar. Das sind so 100 Bar, die auf den Wänden drauf wirken. Bei dem RD-170-Triebwerk, das ist somit eines der leistungsstärksten, die bisher entwickelt wurden, sind es 245 Bar. Ist ein bisschen mehr, was da drauf wirkt. Die Brennkammer wird natürlich auch heiß, dementsprechend muss sie gekühlt werden. Mittlerweile wird es meistens so gemacht, man sieht es hier so ein bisschen, gibt es so eine kleine Doppelwand und durch diese Doppelwand wird in der Regel Treibstoff durchgepumpt. Also kühler Treibstoff, flüssiger Treibstoff, so flüssiger Sauerstoff ist ja durchaus sehr kalt. Und erst danach wird er dann halt in die Brennkammer reingeführt. Es gibt auch so manchmal einfach so Kanäle am Rand, wo das dann durchkommt, aber in der Regel ist es halt auch so eine doppelwandige Ausführung. Teilweise ist dann auch noch so, dass die Verdunstungskälte des Treibstoffs generell dazukommt und natürlich werden hitzfeste Materialien verwendet, gerne Asbest oder auch Keramik. Ich meine, hey, gute Möglichkeit, Asbest zu entsorgen, ab ins Raketentriebwerk, ins Weltraum. Tschüss. Das ist schon alles, was man zu einer Brennkammer wissen muss. Frage hier vorne. Wie das gezündet wird? Ich glaube, das habe ich tatsächlich in der ganzen Vorbereitung von dem Vortrag gar nicht drin. Ja, das muss irgendwie durch so eine Zündkerze gezündet werden. Durch Druck alleine funktioniert sie ja nicht. Ja. Da hinten, ist das eine Aufklärung von der Frage? Ah, so ein Funken, der unter der Rakete ist, der dann halt quasi da reinwirkt. Okay. Ah, das heißt, ich lasse ein bisschen was von dem Gas reinfließen, sagst du, und dann kommt der Zündfunke und dann geht's ab. Okay. Also wie man kann es sich vorstellen, wie so ein Gasherd zu Hause, ne? Also dass ich erstmal ein bisschen strömen lasse und dann mit so einem kleinen Zapper dran gehe und dann. So, erstmal hier vorne die Frage. Ah, okay, also bei der ersten Stufe nimmt man halt diesen Zündfunken von draußen, also wie beim Gas da zu Hause, und bei den weiteren Stufen kleine Feststoffkartuschen, die dann halt nochmal durchschieben. Perfekt. Okay, danke, dass ihr mich aus dieser Misere gerettet habt irgendwie. Erstmal hier drüben die Frage. Der zweite Teil? Flüssigkeiten, die sich bei Kontakt entzünden, okay, sagst du. Ich glaube, wir brauchen gleich einen Mikrofon-Troll hier. Es sind so viele Fragen zwischendurch. Haben wir ein Mikrofon-Troll da? Wunderbar. Dann gehst du mit dem Mikrofon einmal bitte hier vorne rüber. Ganz vorne hier. Erste, zweite Reihe.
Ja. Ja, bei diesem hohen Druck von mehreren 100 Bar in der Brennkammer, der Treibstoff muss dann mit höherem Druck reingepumpt werden, oder?
Natürlich muss er da reingepumpt werden. Das heißt, er muss mit höherem Druck rein, als er schon drin ist.
Was sind das für Pumpen dann?
Ob es da Funken gibt?
Pumpen. Was sind das für Pumpen, die solchen Druck erzeugen?
Ich habe die Frage tatsächlich nicht verstanden, weil hier vorne auf der Bühne kein Monitor ist und es ist dann sehr schwierig. Warte mal, ich versuche mal.
Ja, es sind Pumpen, die über einen Druck von mehreren 100 Bar erzeugen, mit diesem Druck dann den Treibstoff reinpumpen in die Brennkammer, stimmt's?
Ja, das sind Pumpen, die das mit sehr hohem Druck reinpumpen. Zu den Pumpen komme ich gleich.
Okay, danke.
So, jetzt muss ich den Überblick gewahren. Du meldest dich schon die ganze Zeit hier. Nee, bitte das Mikrofon. Wir haben auch einen Stream da draußen an den Farbbildbeweggeräten.
Also nochmal ein anderes Ding zu der, wie wird das gezündet? Beim Spaceship One wird der Hybridmotor über einen Lichtbogen gezündet.
Spaceship One ist ein Hybridmotor, auf den komme ich gleich auch nochmal zu sprechen. Okay, erstmal Ende mit Fragen. Ich mache mal weiter. Vielleicht ergeben sich dann noch ein paar Antworten, aber tatsächlich die Zündung hatte ich nicht drin. Danke. Was ich natürlich auch habe bei so vielen Komponenten, die es da schon da im Spiel sind, und was auch früher ein ganz häufiges Problem war, ist der sogenannte Pogo-Effekt. Ja, das ist ungefähr dasselbe wie beim Tanzen oder auf diesen komischen Hüpfestäben, dass in der Brennkammer erhöhter Druck drin ist. Man sieht das auch so, wenn jetzt mal so beispielsweise eine Brennkammer oder so eine Rakete in einer Teststation, man sieht, wie viele Drücke überhaupt da existieren, wie stark das überhaupt ist. Ich habe einen erhöhten Druck in der Brennkammer. Dadurch wird Treibstoff zurückgedrückt, der halt nicht mit einem stärkeren Druck reinkommt, sondern Treibstoff wird zurückgedrückt. Dann habe ich wieder weniger Brennkammerdruck. Dann meint die Regulierung, okay, ich muss mehr Treibstoff hinzufügen. Wird dann nachgeführt, dadurch ist der Brennkammerdruck wieder höher, dann wird wieder zurückgeführt. Das ist so ein Effekt, der sich aufschaukelt. Wir kennen aus diesen Bildern mit Brücken, die irgendwann zusammenstürzen und so. Ähnlich ist es hier auch gewesen. Das war tatsächlich in den 50er und 60er Jahren ein häufiges Problem, dass dadurch Raketen dann außer Kontrolle geraten sind und auch abgestürzt sind. Mittlerweile ist das aber recht gut unter Kontrolle. Auch so die ganzen Nachregelungen, die sind recht gut dabei. Es hat dann auch teilweise so weit geführt, dass die Resonanzfrequenz, die durch diesen Pogo-Effekt entstanden ist, sich dann auf die komplette Struktur der Rakete wieder zurückentwickelt hat und dadurch die Rakete komplett auseinandergerissen wurde. Ihr kennt vielleicht die Saturn V, die draußen so diese 5 großen Triebwerke hat. Und das mittlere Triebwerk war halt so in so einer X-Aufhängung nur mit drin, relativ locker drin. Und es hat den meisten Stress gemacht, den Pogo-Effekt. Und man kann von Glück sprechen, dass trotz, obwohl dieser Effekt aufgetreten ist tatsächlich, dass nicht weiter was kaputt gegangen ist. Kommen wir zum Bereich der Schubdüse. Das ist dieses Teil, was hinter der Brennkammer hängt. Das ist jetzt als Beispiel eine Schubdüse von einer Titan 1, von dem XLR-87-Triebwerk. Die Schubdüse ist ausgeführt als eine sogenannte Laval-Düse. Da haben sich auch vorher schon mal irgendwann im 18. Jahrhundert entsprechende Personen darüber Gedanken gemacht, wie müsste so eine Düse aussehen, damit die den Stoff, der da drin ist, also wir schieben ja die ganze Zeit hier so insbesondere Wasserdampf raus, damit dieser beschleunigt wird. Ich kann sie natürlich einfach so durch ein Loch rausschieben. Ich kann so eine Düse aufbauen. Mit dieser Düse wird das Ganze schneller. Das Ding ist kein Auspuff. Verwechseln viele. Das ist jetzt nicht irgendwelche Brenngase, sonst wie auch immer, sondern es ist wirklich das Teil, mit dem ich den Antrieb mache. Dafür brauche ich die Düse. Das sind jetzt zum Beispiel die Düsen von dem Cassini-Raumschiff. Das ist so aus dieser Cassini-Huygens-Mission. Die ist 1997 gestartet, war 2004 am Saturn gewesen und hat ja mal so noch einen kleinen Länder abgeworfen. Das war dieser Huygens-Länder, der ist auf dem Titan gelandet, auf dem Saturnmond Titan. Die ganze Mission läuft seit 97 und die läuft immer noch. Die ist, glaube ich, jetzt für Ende dieses Jahres das erste Mal terminiert oder das x-te Mal terminiert. Aber die liefern immer noch interessante Daten. Eines der interessantesten Daten ist halt dieses Bild, das ihr sicherlich schon mal irgendwo gesehen habt. Das ist aus mehreren Einzelbildern zusammengesetzt, ist quasi eine Sonnenfinsternis von einem Saturn-Orbit gesehen. Sieht man die Ringe viel schöner. Man sieht aber auch noch so weitere Planeten dieses Sonnensystems, insbesondere die inneren, Venus, Mars, Erde und Mond. Sieht man das? Pale Blue Dot. Ja, wir wohnen auf diesem kleinen Pixel da oben. Wir alle. Und ein paar 6 Personen wohnen gerade ein bisschen im Orbit davon. Aber mehr auch nicht. Das ist unsere Heimat. So klein. Schubdüsen. Kommen wir zurück zu Schubdüsen. Ich sprach gerade schon mal von der Saturn V. Das ist auch so eine Saturn V. Was ich total toll finde, ist, es gibt Personen, die sich meine Vorträge anschauen und mir dann herrliche Bilder zuschicken. Danke für die Einsendung. Unser Kammerkind Jack McCrick. Bist du hier? Da hinten. Wunderbar. Herzlichen Dank. Natürlich das rechte Bild, was da auch mit den schönen Kasten drumherum ist. Aber das ist mal ein schöner Größenvergleich. Links das Bild ist bekannter, wo Werner von Braun neben seiner Entwicklung da steht. Die Schubdüsen von der Saturn V, das ist das F1-Triebwerk von der ersten Stufe. Also die SEC-Unterstufe ist das eigentlich. Und ja, ist schon ein bisschen größer. Also macht Spaß, so ein Teil mal gesehen zu haben. Aber wie man sieht, ist ein relativ simpler Aufbau mal wieder, ne? Da oben Brennkammer, Schubdüse und ein bisschen Einschutztechnik da oben. Zu der kommen wir nämlich jetzt, die Treibstoffförderung. Irgendwie muss ich den Treibstoff ja auch in die Brennkammer reinkriegen. Das hier ist eine Turbopumpe von dem M1-Triebwerk, das sollte der Nachfolger für die F1 werden, ist aber nie gebaut worden. Die Turbopumpe wurde schon mal entwickelt, aber das ganze Triebwerk ist nicht weitergebaut worden. Und die Treibstoffförderung unterscheidet auch so ein bisschen die Triebwerke an sich. Wir haben nämlich zum Beispiel erstmal einmal eine Druckgasförderung. Das heißt, ich habe nochmal einen Tank mit dem Gas, inertes Gas, also ein Gas, was nicht reagiert mit meinem Treibstoff. Das wird einfach in diese Tanks reingepumpt und dadurch ist ein Überdruck im Tank drin. Hast du einen Schunk für mich mitgebracht? Ist das ein Service hier? Verdammt, geil. Fehlt eigentlich hier so ein Schunk, Bauchladenverkäufer, Eiskonfekt. Großartig. Meistens wird halt Helium verwendet, weil Helium halt auch ein Edelgas ist und auch noch relativ günstig ist. Wird dann einfach reingepumpt. Und dadurch ist halt höherer Druck im Tank. Und es gelangt dann durch diesen höheren Druck auch in die Brennkammer. Aber es wird halt hauptsächlich für kleine Triebwerke eingesetzt, weil es halt nicht diesen richtig hohen Druck aufbauen kann. Ich muss ja irgendwie eine Pumpe noch bedienen, die das da reinbringt. Beziehungsweise ich kann auch einfach nur eine Flasche öffnen. Ihr habt vielleicht selber schon mal irgendwann mal so eine Sauerstoffflasche oder so geöffnet oder Heliumflasche bei Luftballons befüllen oder so, um dran rumzuschnüffeln. Der kommt ja dann einfach mit Druck raus auch. Also wenn ich so mit 200 Bar halt in der Flasche ein Gas habe, kann ich das auch einfach mal in diesen Tank mit reinwerfen. Aber wenn ich halt über 200 Bar oder sowas da in meiner Brennkammer eh schon habe, muss ich einen größeren Druck haben, da reinzukommen. Deshalb wird es gerne für kleine Triebwerke verwendet, zum Beispiel hier so beim Space Shuttle für diese kleinen Navigationstriebwerke, um ein bisschen so Korrekturen durchführen zu können. Weil der Vorteil ist einfach, ich kann es auch sehr häufig wieder zünden. Ich habe jetzt nicht so wirklich bewegliche Teile, bis auf den kleinen Motor, um halt die Flasche zu öffnen. Kannst du einfach schnell wieder rein und raus bringen. Dementsprechend auch große Verlässlichkeit dabei. Für größere Drucke brauche ich halt Turbopumpen. Das ist die Turbopumpe von einer Aggregat 4. Also sprich irgendwie so Baujahr 1940 rum. Hat sich aber vom Prinzip her nicht ganz so viel verändert. Es ist halt immer noch so, dass eine Gasturbine eine Kreiselpumpe antreibt. Dazu wird so ein Arbeitsgas benötigt. Also einfach ein Gas, was auch diese Pumpe halt antreibt. Da gibt es eine Vorbrennkammer. Das heißt, es wird nochmal eine kleine Brennkammer aufgebaut, wo ein bisschen Treibstoff drin verbrannt wird, um dieses Arbeitsgas zu erzeugen. Und das wird dann halt einfach an dieser Pumpe halt vorbeigeführt, die dann, ich weiß gar nicht, ich glaube, irgendwie hier reinkommt und dann können halt die Treibstoffe dann auf der anderen Seite halt rausgepumpt werden. Schub ist regulierbar, indem ich halt mehr oder weniger eine Vorbrennkammer zünde und hat ein bisschen mehr Leistung auch, so das RD-170-Triebwerk, also eines der stärksten, die gibt. Das war mal für die sowjetische Energia geplant gewesen. Das ist eine Pumpe, die vier Hauptbrennkammern ansteuert. Es hat so 190 Megawatt Leistung. Ich habe es jetzt nicht in PS umgerechnet, ich weiß gar nicht, Umrechnungsfaktor 1,36 oder sowas in der Richtung. Ein bisschen mehr als so ein Fahrzeug irgendwie schafft, also die Pumpe ist schon recht effizient. Der RD-170 Energia ist ein paar Mal zum Einsatz gekommen, zum Beispiel für die Buran, um die mal hochzuschicken mit dem einen Flug. Es gibt aber mittlerweile eine Weiterentwicklung, wo es auch noch mit drin ist, ist das RD-180-Triebwerk. Das ist bei der Atlas V wird das eingesetzt immer noch. Das hat aber nur zwei Brennkammern, also treibt nur zwei Brennkammern an, ist nicht ganz so leistungsstark. Es gibt zwei verschiedene Verfahren. Es gibt das Nebenstromverfahren, das Hauptstromverfahren. Das ist eigentlich nur der Unterschied, was mache ich mit den Abgasen von dem Arbeitsgas. Beim Nebenstromverfahren werden diese Abgase einfach rausgeleitet. Das heißt, ich habe noch einen echten Auspuff am Triebwerk dran. Beim Hauptstromverfahren wird das Arbeitsgas auch mit wieder in die Brennkammer reingeführt, was ein bisschen so, naja, Probleme machen kann, wenn es nicht sauber ist oder beziehungsweise wenn es nicht sauber abbrennt und so weiter. Aber letzten Endes kann ich dann auch nochmal das Arbeitsgas für meinen weiteren Schub verwenden. Das heißt, es geht nichts verloren dabei. Das Wichtige ist halt einfach auch dabei, dass ich mit der Pumpe auch immer wieder nachstarten kann. Also sprich, wenn ich mein Triebwerk nicht komplett durchbrenne, wenn ich es wieder zünden möchte, muss natürlich auch die Möglichkeit bestehen, dass ich auch wieder Gas entwickeln kann, um es halt auch wieder in Betrieb nehmen zu können. Da war irgendeine Frage da hinten. Hat sich die schon erledigt? Offensichtlich. Gut. Anderes Beispiel dafür ist, oder wo wir gerade eh mal über so, ich sag mal, fette Triebwerke reden, ne, wie gerade das RD-170, RD-180-Triebwerk, das NK-33-Triebwerk, ist kyrillisch, NK steht da, 33. Das ist in den 60er Jahren entwickelt worden für das sowjetische Mondprogramm, muss halt also auch entsprechend stark sein, ähnlich wie die Saturn-5-Triebwerke, ist aber nie zum Einsatz gekommen. Die wurden, so knapp 150 Stück 1974 eingemottet. Irgendwann ist die Sowjetunion zusammengefallen, da gab es Russland, dann hat Russland gesagt, so, oh, guck mal, wir haben noch ein paar Triebwerke, lass ich mal die Amis verkaufen. 60 sind noch ungefähr funktionsfähig und die wurden dann 2013 zum ersten Mal tatsächlich eingesetzt. Zum einen in Antares, wir erinnern uns, der Transporter, der gerade schon mal gestartet war, mit dem Cygnus drauf. Und auch in der Soyuz, was ist das, die Dvor Adin V? Eigentlich B, aber im Kyrillischen ist das ja ein W, also naja, wie auch immer. Da sind sie zum Einsatz gekommen, aber wir erinnern uns so an die Antares, die haben das da halt eingebaut und das war im Oktober 2014, dass wir damit gestartet sind, sah auch alles wunderbar und schön aus. Nur so ungefähr 15 Sekunden nach dem Start, das Triebwerk ist nicht explodiert, sondern der Knopf wurde gedrückt und die ganze Rakete dann doch mal zur Detonation zu bringen. Es ist bis heute noch nicht rausgekommen, warum sie detoniert wurde, aber es ist schon mitgeteilt worden, dass das NK-33-Triebwerk jetzt gegen das RD-181 ausgetauscht wird. Ob es an einer langen Lagerzeit lag, unklar. Zumindest bei der Soyuz wird es auf jeden Fall noch eingesetzt oder wieder eingesetzt. Das ist auch die Soyuz, die nicht von Baikonur aus startet oder von Plesetsk, sondern die sind die Soyuz, die von Kourou aus starten. Weil die halt ein bisschen andere Möglichkeiten haben, weil sie näher am Äquator sind und so. Wo wir gerade bei der Soyuz sind, gibt es auch ein schönes Bild für über die Steuerung von Raketen. Gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum Beispiel kann ich Steuerdüsen anbringen. Das sind diese kleinen Düsen hier am RD-108 am Außenbereich. Oder halt RD-107 hier in der Mitte. Das heißt, ich kann einfach mal ein bisschen mehr Druck irgendwie auf einer Düse rausgeben und es wird dann halt in die entgegengesetzte Richtung fliegen. Das ist eine einfache Möglichkeit, so eine Rakete zu steuern. Andere Möglichkeiten sind, dass ich das Haupttriebwerk schwenkbar gelagert aufbaue, dass ich das einfach mal ein paar Grad drehen kann und entsprechend in diese Richtung fliege. Ist natürlich komplexer vom Aufwand her, aber ich brauche keine weiteren Düsen, also auch wieder keine weiteren Brennkammern beziehungsweise weitere Zuführungen in Brennkammern. Was innerhalb der Atmosphäre möglich ist, ist noch mit Finnen zu steuern. Also diese. Ja, ihr wisst, was ich meine. So eine weitere Möglichkeit, um so eine Rakete einfach mal generell zu steuern. Naja, das ist so ein Grundprinzip, wie so eine Rakete funktioniert. Jetzt wisst ihr alles darüber. Jetzt gibt es noch Möglichkeiten, das Ganze zu optimieren. Das ist ein schönes Bild, dass so Eiszapfen an einer Rakete unten dran hängen, was einfach durch kyrotechnische Effekte passiert. Schnelle Gase, die irgendwie ausströmen, werden dann zu Eis. Ihr kennt das von eurem Spray, das dann auch irgendwann mal vereist oder so. Es ist derselbe Effekt, passiert bei einer Rakete auch durchaus. Ein Effekt ist der Obert-Effekt, den der vorhin schon genannte Hermann Obert auch beschrieben hat. ist die Steigerung der Austrittsgeschwindigkeit durch Erhöhung des Wasserstoffanteils. Das hat er empirisch halt festgestellt, hat einfach mal mehr Wasserstoff in die Brennkammer reingepustet, als dieser sich mit Sauerstoff reagieren könnte. Der Effekt dadurch ist, dass dieser Wasserstoff, der keine Bindung mit Sauerstoff eingehen kann, der wird halt einfach so rausgestoßen hinten. Dadurch, dass er kleiner ist und leichter ist als die Wasserstoffmoleküle, die Wassermoleküle später, die Hydrogenmonoxidmoleküle, wie auch immer, kann dieser Wasserstoff schneller ausströmen. Dadurch kriege ich auch wieder eine schnellere Ausströmgeschwindigkeit und gleichzeitig eine niedrigere Temperatur in meiner Brennkammer und in meiner Düse hinten, in der Schubdüse. Ganz praktisch kleine Sache, deshalb haben heute die meisten Raketen so ein Mischungsverhältnis von 2 zu 4 oder 2 zu 6 halt. Das heißt, die haben mehr Wasserstoff mit drin, das ist der größere Tank, als sie Sauerstoff mit transportieren. Als ich das erste Mal über den Oberth-Effekt gehört hatte, war ich immer so total irritiert, weil das sollte man nicht mit dem Oberth-Effekt verwechseln. Im Englischen wird der Oberth-Effekt für was anderes verwendet oder als Begriff her. Im Deutschen ist das der Oberth-Effekt, im Englischen der Oberth-Effekt. Das ist nämlich die Kuriosität im Grunde, dass wenn ich ein Swing-By-Manöver um ein massereiches Objekt fliege und dabei meine Triebwerke zünde, wirken diese effizienter, als wenn ich sie einfach nur so zünden, also einfach nur im geraden Flug zünden würde. Also sprich, bei einem Swing-By ist die Triebwerkzündung um einiges besser. Ist physikalisch riesenkomplexe Sache, das zu beschreiben, weil es sehr komisch aussieht, weil es sieht erstmal aus, als wenn ich irgendwo Energie gewinnen würde von aus dem Nix raus. Ich erspare euch das lieber um diese Zeit. Merkst einfach nur, es gibt noch den Oberth-Effekt, es gibt den Oberth-Effekt, das sind zwei verschiedene. Müsst ihr darauf achten, ob ihr jetzt irgendwie im deutschen Sprachraum seid oder im englischen. Aber wo so Swing-By-Manöver eingesetzt werden, ist bei dieser herrlichen beliebten Rosetta-Mission, die 12 Jahre unterwegs war und diverseste Swing-By-Manöver geflogen hat, um überhaupt diesen den Kometen einzufangen, musste er auf dieselbe Geschwindigkeit kommen und es war halt so 12 Jahre Aufholjagd. Das Krasseste finde ich eigentlich, dass die diese Manöver auf diese Jahre berechnet haben, die alle funktioniert haben und nebenher nochmal irgendwelche anderen Kometen, die da gerade rumgeschwirrt sind, auch nochmal zu fotografieren, zu vermessen und so weiter. Ich finde, diese Dinger kann man besser als Stummfilm einschauen. Das ist praktischer. Wir haben übrigens zum Camp dieses Jahr den sonnennächsten Punkt dieses Kometens. Ich glaube auch nicht, dass wir ihn sehen können. Aber es könnte sein, dass dann nochmal der kleine Lander, die Philae-Raumsonne, die da drauf gelandet ist und irgendwo rumgehüpft ist und im Schatten jetzt liegt, wieder aufwachen könnte. Das heißt, es könnte sein, dass da noch mal ein paar neue Daten reinkommen. Wäre ich mal gespannt. Also beim Camp noch mal so 13. Juni rum noch mal ein bisschen aufpassen. Vielleicht kommt da noch mal was. Ja, habt ihr alle mitverfolgt, ne? Ja. Ich lasse den kurz noch mal durchlaufen. Genau, August, wie gesagt, zum Camp. Könnte noch mal warm genug sein und genügend Sonne sein, damit er aufwacht. Ja. Andere Verbesserung wäre das Aerospike-Triebwerk. Dort ist der Unterschied, dass ich keine große Brennkammer habe, sondern ganz viele kleine Brennkammern hier in diesem Bereich dran. Das heißt, wenn eine Brennkammer ausfällt, ist das gar nicht mal so schlimm. Und ich kann auch über verschiedenen Druck auf die Brennkammern auch das Triebwerk halt beziehungsweise die Rakete auch wenden, also steuern. Es wurde schon in den 50er Jahren entwickelt und sollte mit dem X-33, das war der Shuttle-Nachfolger, in den 90er Jahren weiterentwickelt werden. Der ist aber nie zur Reife gekommen. Dementsprechend ist das Ding irgendwo eingemottet, ist nie zum Einsatz gekommen. Leider. Nachteil ist nämlich auch, dass die Kühlung nicht so gut funktioniert. Man sieht so am Rand vor allen Dingen, da gibt es halt mal so Bereiche, die sehr stark der Hitze ausgesetzt sind. Vielleicht kommt auch noch mal in den nächsten Jahren was. Der einzige oder der größte Vorteil von diesem Triebwerk ist, dass es in der Atmosphäre weniger Treibstoff verbraucht. Das heißt, ich bräuchte auch wieder weniger mitschleppen, was dann letzten Endes auch wieder in unserer Raketengleichung wieder zum Vorteil kommt. Oder ich schleppe mehr Treibstoff mit und komme weiter damit. Kann ich auch machen. Ja, die Bilder wiederholen sich. Gehen wir weiter. Feststoffraketen, andere große Raketen. Das ist jetzt nicht unbedingt der neueste Antrieb für die Liberty Star. In diesem Fall, die Liberty Star ist das Schiff gewesen, was immer die Booster von dem Space Shuttle wieder eingesammelt hat. Die großen Booster am Rand hier, ne? Das sind Feststoffraketen. Das Teil hier in der Mitte, das orangene, ist der Treibstofftank oder die zwei Treibstofftanks, die das normale Triebwerk am Space Shuttle angetrieben haben. Das heißt, das wurde auch nochmal mitgeschleppt. Aber es geht in diesem Fall um die Booster. Die haben einen festen Treibstoff drin. Die werden im Grunde, wenn die halt wieder recovered werden, hier am Rand aufgemacht, so auf zwei Seiten gelegt und dann kommt wieder neuer Treibstoff da rein. Ist so eine feste Komponente halt einfach. Der Vorteil von den Dingern ist, die haben recht hohen Impuls. Man kann damit ein bisschen mehr machen als mit den Flüssigstoffraketen. Der Nachteil ist, wenn ich die einmal zünde, sind die an. Kann ich auch nicht wieder abschalten. Die müssen einfach weiterfliegen. Auch wenn die wieder runterkommen, auf den Boden knallen oder sonst wie auch immer, die müssen ausbrennen. Geht nicht anders. Und die brennen halt mal so 90 Sekunden oder länger. Also zumindest für diese Raketen. Von den großen Teilen. Deshalb werden die halt in der Regel halt wirklich nur als Booster für den Start gebraucht. Und da gibt's noch das vorhin kurz angesprochene Hybridraketentriebwerk von Starship One. Da habe ich im Grunde einen Feststoff in der Brennkammer drin und einen flüssigen Stoff, der durch die Brennkammer durchkommt und damit auch in Kontakt gerät und zündet. Das heißt, ich brauche keine Pumpe so wirklich, um da halt irgendwie was durchzuschieben. Ist bisher nur tatsächlich so oder hauptsächlich hier beim Spaceship One eingesetzt worden. Es ist nämlich so, dass dieses Triebwerk noch nicht genügend Schub leistet, um genügend Geschwindigkeit aufzubauen, um damit auch in Orbit reinzukommen. Ich kann zwar Parabelflüge damit machen, aber ich komme noch nicht auf eine Kreisbahngeschwindigkeit drauf raus. Aber da können sich vielleicht noch was entwickeln in den nächsten Jahren. Zu den Mehrstufenraketen. Ach, schon wieder so ein Soyuz. Naja. Ich mag sie einfach. Soyuz ist herrlich. Na gut, die ist auch 60 Jahre im Betrieb, von daher. Mehrstufenraketen brauche ich, um die Geschwindigkeit hinzukriegen, um die Kreisbahngeschwindigkeit aufzubauen. Das heißt, wir hatten ja vorhin gesehen mit der Saturn V, mit der kurzen Berechnung, da komme ich ja nur auf so ein Sechstel von der Kreisbahngeschwindigkeit. Das heißt, ich muss dann später Zeugs abwerfen, um leichter zu werden, eine nächste Stufe zu zünden, um wieder eine effizientere Raketengrundgleichung zu kriegen, um wieder eine höhere Geschwindigkeit zu kriegen. Hier sehen wir eine Rakete mit vier Stufen. Wer sieht alles vier Stufen? Wer sieht drei Stufen? Okay. Wer sieht nur zwei Stufen? Okay. Also, bei der Soyuz ist das die Stufe 1. Das sind diese Booster am Rand. Die sehen genauso aus, von hinten haben wir vorhin ja gesehen, wie das Ding in der Mitte, was die Stufe 2 ist. Dann haben wir eine Stufe 3 in diesem Fall. Und vorne in die Hülle eingepackt ist nochmal die, in diesem Fall, Fregatt-Oberstufe, was nochmal eine kleine Stufe ist, um den darauf befindlichen Satelliten dann weiter auszusetzen. Wenn ich ein Soyuz-Raumschiff habe, habe ich da gar nicht mehr so eine große Stufe oben dran, sondern es wäre dann halt wirklich nur der Ersatz davon, aber die hat ja auch nochmal ein eigenes Triebwerk, um ein bisschen vorher zu kommen, aber das meiste macht halt die dritte Stufe. Das Ganze sieht dann bei der Soyuz so aus, dass ich halt hier diese Booster am Rand habe. Wenn die abgetrennt werden, gibt es dann so einen schönen, netten kleinen Effekt. Das ist der Korolev-Cross oder das Korolev-Cross. Das ist halt nach dem Entwickler der R7-Rakete, das war Vorgänger für die Soyuz, dem Herrn Korolev benannt, ist so dieser schicke Effekt hier. Ach, herrlich. Ich liebe es. Das sind die Booster. Stufe 1 ist weg. Kurz darauf, man sieht hier unten die Zeit, die mitläuft. Sprich, so nach 100 Sekunden knapp waren die Booster weg. Nach ein paar Sekunden, also jetzt sind erstmal die Hüllen draußen abgesprengt worden. Nach 6 Minuten. Das ist 6 Minuten? Kann ich mir Kopf rechnen. Doch, 6 Minuten knapp. Dann kommt die Stufe 1, Stufe 2 wird abgetrennt. Und die dritte Stufe zündet dann. beziehungsweise zwischendurch fliegen dann nochmal die Hüllen weg, die das Triebwerk der dritten Stufe schützt, so beim Start. Ich habe ja einen heiden Respekt vor dem Kameramann hier oder Kamerafrau, wie auch immer. Weil das Ding hängt jetzt schon in ungefähr 90 Kilometern Höhe. Das heißt, die haben über eine Optik, können die das Ding, die Sojus, noch verfolgen. Und die ist auch nicht langsam zu dem Zeitpunkt, sondern die müssen das nachziehen. Ich weiß nicht, ob die irgendwelche Leute vom Fußball eingesetzt haben, die auch andauernd auf den Ball schauen und so. Aber heiden Respekt, um das wirklich so nachzutracken. Muss schon sehr feinfühlig sein. So, da geht die dritte Stufe weg und die Fregattstufe zündet. Und wenn die Fregattstufe halt auf 700 Kilometern Höhe ist, setzt sie irgendwo diesen Satelliten aus. Das ist der Sentinel-1, das ist ein Satellit zur Erdbeobachtung. Der ist, ich glaube, Ende letzten Jahres rausgesetzt worden. Sentinel-2 kommt noch dieses Jahr. Ist von dem ganzen Copernicus-Programm. Naja, man soll halt so Daten für Wetter, Umwelt, Verkehr und so weiter rausbringen. Die Daten stehen auch relativ zeitnah und die meisten sogar offen zur Verfügung. Der Satellit musste kurz nach dem Aussetzen noch ein Ausweichmanöver fliegen, da war auf einmal ein anderer Satellit im Weg, aber das geht ja. Joa, das war der größte Teil zu den Raketen. Kollege sagte, ein guter Vortrag muss eine Giraffe beinhalten. Da habt ihr eine. Space-Giraffe. Okay. Kommen wir zu anderen Antriebsverfahren. Ich bin ja so ein Freund der Atomkraft. Doch, eigentlich schon. Also gibt es ja verschiedene Verfahren der Atomkraft. Bitte? Also, wir haben einmal so aus den 50er Jahren, als die Atomkraft so richtig toll war und alle drauf abgefahren sind, das Projekt Orion gehabt. Man nehme eine Rakete und viele kleine Atombomben, die in so Pellets geliefert werden, schiebe sie durch diese komische mittlere Öffnung raus hinten, zündet sie so ein paar Meter hinter der Rakete, lässt das Plasma schön auf diese Prallplatte stoßen, damit da vorne die Personen, die da vorne drin sitzen in der Rakete, nicht so viel davon mitkriegen. Gibt's dann da hinten nochmal so ein Dämpfersystem, was da eingebaut ist. Und dann wird das halt immer regelmäßig kleine Atomexplosionen schieben das Ding vorwärts. Das Tolle ist, es hat einen ziemlich hohen Impuls, der ist ungefähr 40 mal höher als mit der Verbrennungskraftmaschine. Das ist schon einiges. Das Ding ist eine Designstudie geblieben, aber technisch wäre es umsetzbar auch heutzutage. Wäre eine tolle Möglichkeit, mal schnell zu irgendeinem Punkt zu kommen, in diesem Sonnensystem vor allen Dingen. Nachteil hat man dann irgendwann ein bisschen später festgestellt, da gibt es so Strahlenbelastung, Atommüll und so. Und insbesondere, wenn man direkt von der Erde aus startet. Dummerweise haben dann irgendwann 1963 die Vereinten Nationen noch so einen Vertrag zum Verbot von Nuklearwaffentests in der Atmosphäre, im Weltraum und unter Wasser erstellt, den auch viele Staaten gezeichnet haben. Und dann war es so ein bisschen aus mit dem Projekt. In der Bevölkerung gab es dann auch noch so ein paar Probleme mit, so irgendwie Atommüll und verstrahlte Muttermilch und so ein Kram. Ist dann nicht mehr so ganz angekommen und dann hat man es so fallen gelassen. Aber warum ich Atomantriebe immer noch mag, ist eher der andere Antrieb, ist der Fusionsantrieb. Atomkraft ist das. Also man nehme sich einfach mal einen Bussard-Kollektor, den man vorne sich auf ein Raumschiff draufknallt. Das ist so nach dem Physiker Robert W. Bussard entwickelt worden, der halt auch gemessen hatte, dass im Weltraum immer noch pro Kubikmeter so ungefähr 15 Teilchen rumschwirren. Der Weltraum ist also nicht komplett leer. Und den kann ich mit einem großen Kollektor einsammeln, insbesondere Wasserstoffteilchen. Diese führen wir dann einfach einem Fusionsreaktor zu und machen eine kleine Kernfusion dort hinten. Und mit diesem ausgestoßenen Produkt, was ich da halt so als Fusionsprodukt habe, komme ich dann vorwärts. Funktioniert theoretisch, praktisch funktionieren die Fusionsreaktoren auf dieser Erde immer noch nicht. Eine Frage hier vorne. Was heißt denn groß in dem Fall, um das praktisch? Naja, also hier vorne, das sind so die kleinen Kabinen für die, also Entschuldigung, die Größe, um das einzuordnen zu können. Also das sind die kleinen Kabinen der Gruppe oder der Mannschaft halt. Also es muss schon relativ groß sein. Das andere Problem ist auch noch damit, damit es wirklich funktioniert und ich die Atome einsammeln kann, muss ich eine hohe Mindestgeschwindigkeit haben. Das heißt, ich müsste schon mal irgendwie das Ding auf die schnelle Geschwindigkeit bringen. Naja, vielleicht mit dem Orion-Antrieb oder sowas. Das sind so die Nachteile des Fusionsantriebs. Dementsprechend, ich gehe einfach mal weiter, da haben wir sicherlich noch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel Elektroantrieb, Elektrokraft. Gibt es im Grunde nur ein System, was entwickelt ist und was wirklich gut funktioniert. Das ist auch das, was schon von den alten Herren am Anfang mit grauen Bärten oder auch nicht vorgeschlagen wurde. Der Ionenantrieb. Man nehme ein Gas, das ionisiert wird. In der Regel wird Xenon verwendet, sprich man beraube es seiner Elektronen, sodass es positiv geladen ist. Das wird dann durch ein kleines Gitterfeld, ähnlich einer Elektroröhre, so irgendwie beschleunigt. Dadurch habe ich dann ganz schnelle Ionen. Die schicke ich am besten nochmal durch den Neutralisator durch und dann hinten aus dem Antrieb raus quasi. Neutralisieren sollte ich das Ganze, denn wenn ich Ionen nicht neutralisiere, merken die, oh, guck mal, da ist ein Stückchen Metall in der Nähe, dann gehe ich nochmal da wieder drauf zurück. In der Regel ist das mein kleines Raumschiff, was ich da habe, oder mein Satellit. Das heißt, ich komme gar nicht vorwärts. Das heißt, ja, total simpel, ich schleudere einfach Ionen raus. Nachteil ist, ganz geringer Impuls. Ich habe einen, aber der ist sehr gering. Jedoch, ich brauche nicht viel Treibstoff mitnehmen. So, 80 Kilo Treibstoff reichen für etliche Jahre. Also 80 Kilo Xenongas reichen für etliche Jahre. Aber wenn ich eine gleichmäßige Beschleunigung habe, wir erinnern uns zurück an Physik, gleichmäßige Beschleunigung, ich integriere den ganzen Krempel, habe ich eine zunehmende Geschwindigkeit, dauerhaft, ich integriere den ganzen Krempel nochmal, habe ich eine exponentiell zunehmende Strecke. Das heißt, der Trick ist einfach nur dabei, lange genug zu warten. Und ich komme trotzdem sehr gut vorwärts. Nichtsdestotrotz, die Raumschiffe oder Satelliten müssen wirklich klein sein, damit sie funktionieren. Große Teile haben wir noch nicht das richtige Triebwerk entwickelt. Vielleicht kann man irgendwann mal welche parallel schalten oder so und dann kommen wir trotzdem vorwärts. Ich brauche halt wirklich nur Zeit. Andere Möglichkeit, die jetzt tatsächlich nichts mit Treibstoffen zu tun hat, sondern überhaupt mal vorwärts zu kommen im Weltall, ist Sonnenkraft zu verwenden. Bekannt ist das Sonnensegel von zum Beispiel hier dem Icarus, die Icarus-Mission von der JAXA, der japanischen Weltraumtruppe. Das ist eigentlich nichts anderes, als man nehme sich ein paar Rettungsdecken, die nur 7,5 Mikrometer Dicke haben. Bei dem JAXA-Sonnensegel sind es 14 mal 14 Meter. In der Mitte ist der Satellit, der hängt jetzt nicht hinten dran, sondern hängt in der Mitte halt. Also 196 Quadratmeter an Fläche und kommen damit vorwärts. Um sinnvoll irgendwie Sachen zu transportieren, brauche ich schon Segel von einer Größe so 800 mal 800 Meter. 2x2 Kilometer wäre noch cooler, um halt vorwärts zu kommen, aber dann kann man auch mal so innerhalb von 300 Tagen zum Mars kommen damit. Das geht ganz gut. Es funktioniert einfach dadurch, dass Photonen von der Sonne aus auf dieses Segel draufprallen und es dadurch vorwärts bewegen. Ne? Licht sind ja auch Teilchen und so, kennen wir heutzutage, sind ja nicht nur Wellen. Und das Ganze bringt uns dann vorwärts. Das habe ich die Tage irgendwie, vielleicht habe ich das auch in den News gelesen, es gibt da so naja, man hat irgendwie rausgefunden, dass Graphen Angst vor Licht hat. Man hat irgendwie so einen Graphenschwamm genommen, diesen mit Laser angeschossen, weil man ihn eigentlich zerschneiden wollte und ist weggehüpft. Müssen wir schauen, vor 3 Tagen kam es in den Nachrichten irgendwo und direkt sind irgendwie Leute darauf angesprungen, haben gesagt, so, coole Sache, wir werden jetzt einfach mal Raumschiffe mit Graphen beschichten und dann kann ja noch die Lichtkraft der Laser das Ganze vorwärts bewegen und so. Wäre interessant. Das ist auch eine Sache, die man sich schon bei einem Sonnensegel überlegt hat. Wir schießen einfach mit einem Laser drauf, es sind ja auch Photonen drin, und geben dann halt einfach nochmal ein bisschen Schub von hinten drauf. Sprich, fetten Laser irgendwie auf die Erde draufstellen, draufschießen und nochmal in die richtige Richtung irgendwie lenken. Muss nur der Laser gut genug sein, aber das kriegen wir schon hin. Oder in den Weltall reinstellen, geht vielleicht auch. Lasertechnik im Weltraum. Kommen wir mal zum letzten Punkt, weil die Zeit ist ja auch schon fortgeschritten. Ich habe noch 10 Minuten. Dem Ausblick, wo geht's hin? Wo ich gerade hier mit Nachrichten Graphen war. Habt ihr letztens von diesem Antrieb mitgekriegt? Dem EM-Drive? Also es gibt da irgendeinen Brite, der hat da seit 15 Jahren experimentiert da rum und meint, er hätte diesen fortschrittlichen Antrieb entwickelt. Er hat da so eine Kammer, die auf Vakuum steht und schiebt da Mikrowellen rein. Und weil diese so komisch geformt ist, hat das irgendwie einen geringen Schub. Wurde sehr lange kontrovers diskutiert, wird immer noch kontrovers diskutiert. Die Diskussion ist jetzt in den letzten Tagen halt oder letzten Wochen ein bisschen dicker geworden, weil irgendeine komische NASA-Gruppe das wohl irgendwie getestet hätte oder so. Da gab es dann auch die wildsten Kommentare dazu mit, ja, da kam irgendwie ein Schub zustande, aber der ist so gering, dass ich damit, dass es so knapp über den Messwertgrenzen der Messgeräte liegt. Würde noch nicht ausreichen, um überhaupt noch irgendwas vorwärts zu bewegen. Da könnte man nicht was im Kartenhaus mit umwerfen. Es gab dann noch weitere Diskussionen darüber mit, ja, man hat dann nochmal irgendwie Laser reingeschossen und er sei dann irgendwie schneller rausgekommen, als er reingeschossen sei, also über Lichtgeschwindigkeit schnell gewesen sein. Also, bitte? Ja, da ja, haben wir irgendwie alles möglich gehabt. Sorry, ich habe die Frage auch nicht ganz verstanden, aber egal. Also, ich würde einfach mal sagen, warten wir mal ab, was dabei rumkommt, ob das ganze Ding auch mal irgendwie neutral betrachtet werden kann. Ich bin dem Ganzen nicht so sicher. Ich glaube, Verbrennungskraftmaschinen ist momentan das, was wir tatsächlich noch besser einsetzen können. Deshalb sollten wir auch schauen, dass wir die Dinger ein bisschen effizienter gestalten. Also Betriebsmittel und Kostenreduktion betreiben, damit es auch günstiger wird in Richtung Weltall zu kommen. Das heißt, Triebwerke leichter machen, Raketen leichter machen, vielleicht irgendwelche anderen Krams rauswerfen oder so, effizientere Antriebe bauen, günstigere Betriebsmittel verwenden, also vielleicht noch andere Stoffe auch entwickeln, die wir in Raketen reinbringen können. Und vor allen Dingen auch Wiederverwendbarkeit nehmen. Wenn ich so eine Rakete wiederverwende, kann ich tatsächlich 90% der Kosten sparen. Was halt auch so, ganz grob geschätzt einfach mal, was halt auch schon beim Space Shuttle gemacht wurde, um die Booster wieder zu verwenden und natürlich den Orbiter an sich auch. Das versuchen natürlich auch andere jetzt. So Ende des Jahres gibt's dann nochmal so ein kleineres Projekt irgendwie von dieser Firma, die da momentan ganz viele Zeugs reinsteckt. Diese Falcon Heavy, die wir ganz am Anfang auch schon gesehen haben, die wird jetzt nochmal um 2 weitere Booster am Rand erweitert. Das heißt, ich habe da so 27 Merlin 1D-Triebwerke drunter hängen. Und das ist so ein Mockup von denen, was mir so ein bisschen bei Kerbal Space Program Cloud aussieht. aber coolste ist im Grunde, dass die vorhaben, den größten Teil dieser Rakete wiederzuverwenden. Also wie wir es am Anfang gesehen haben, dass sie es auf einer Plattform wieder landen, refurbischen, also einmal waschen, streichen, überprüfen, auftanken und wiederverwenden können. Das Ding soll tatsächlich Ende des Jahres starten. Achtet mal so ein bisschen da drauf, kriegt ihr bestimmt irgendwie mit. Und ich fände es echt schon krass, wenn die es wirklich hinkriegen, so punktgenau auch wieder zurückzukommen und die Teile wirklich nur aufpanken zu müssen, um wieder den nächsten Punkt zu erreichen, also den nächsten Start machen zu können. Ist halt hauptsächlich eine Firma, die wirklich sehr stark dahinter hängt, aber die Konkurrenz kommt langsam auch in Schwung. Gibt es noch mehr Projekte, die ein bisschen was machen? Ja, Landeklappen ausfahren und die Füße unten drunter. Das ist natürlich schon eine Zukunftsvision, die sie das zusammenbauen, aber es macht schon was. Ja, Lensflares müssen sein. Also keine Demo ohne Lensflares. Ach nee, Video. Also hier werden sie richtig um abgegrenzt, die Raketen. Ja, also es ist schon durchaus korrekt dargestellt. Natürlich gibt es dann auch diese netten Kameraeffekte, dass es ein bisschen wackelt und es auch diesen schönen Effekt hat, dass ich als Zuschauer wirklich dabei bin. Ich überspringe mal die Werbung. Ansonsten bin ich auch mit meinem Part durch. Ich wünsche euch noch einen guten Flug auf dieser GFN, die nicht mehr allzu lang ist. Und ich möchte jetzt gerne meinen Schunk genießen und bin nicht mehr für Fragen zur Verfügung.